Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung.
Hallo, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Hier ist Pierre Pfeiffer, Chefredakteur der Getränkezeitung. In unserer 22. Folge des GZ-Podcasts Chefsache haben wir ein absolutes Novum. Erstmals haben wir einen Getränkefachhändler und einen Hersteller vor dem Mikrofon. Fangen wir mit Christoph Bühler an. Er ist Geschäftsführer der neuen Getränkewelt der Finkbeiner Getränkefachmärkte, wo er seit gut 15 Jahren tätig ist. Aktuell verantwortet Christoph den kompletten Einkauf und Vertrieb. Kommen wir zu Marian Kopp. Er ist seit gut einem Vierteljahrhundert in der Weinbranche tätig und hat sich im Laufe der Zeit bei Unternehmen wie Racke, Golden Kahn, The Dunham Estate, den Niederkirchner Weinmachern, Deutsches Weintor, im Weingut Reichsrath von Buhl sowie seit 11 Jahren bei den Laufener Weingärtnern einen Namen gemacht. Zudem ist Marian Mitglied in der Fördergemeinschaft für Qualitätsprodukte aus Baden-Württemberg sowie Aufsichtsratmitglied beim Deutschen Weininstitut. Mehr Weinexpertise geht also kaum. Es erklärt sich fast von selbst, dass Christoph und Marian für den heutigen GZ-Podcast den Wein zur absoluten Chefsache erklärt haben. Christoph hat, wie er sagt, Lunte gerochen, als er plötzlich merkte, wenn man Wein im Getränkeabholmarkt aus der Schmuddelecke holt, ihn mehr ins Zentrum des Marktes rückt, attraktiv und ansprechend präsentiert, dann geht was. Das allein genügt aber nicht, um die Absatzanteile der Kategorie Wein weiter zu steigern. Christoph hat auch erkannt, dass es dazu eines profilierten Sortimentes und einer warenkundlichen Kenntnis bedarf, um Kunden bei der Stange zu halten. Marian wiederum ist genau deshalb auf die Getränkefachmärkte von Finkbeiner im Raum Ulm aufmerksam geworden, weil das Unternehmen das Potenzial erkannt hat, dass es bei Weinen zu heben lohnt. Bewegen sich die GAMS, also die Getränkeabholmärkte, bei einem Absatzvolumen zwischen 7% und 9%, seien aus seiner Sicht in diesem Vertriebskanal zwischen 15% und 20% möglich, wenn man die richtige Auswahl an Schnelldrehern ins Sortiment aufnimmt und die richtige Preisgestaltung am Point of Sale vornimmt. Welches die richtigen Schnelldreher mit den optimalen Preisen sind und wie Marian zwischen GAM und Hersteller eine Win-Win-Situation kreiert, hören Sie nun in dieser Episode. Es lohnt sich, denn das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Hallo, meine Herren. Hallo, Christoph. Hallo, Marian. Ich spreche am besten nochmal den Namen vollständig aus. Also Christoph Bühler von Finkbeiner Getränkefachgroßhandel beziehungsweise auch Getränkefachmärkte und Marian Kopf von den Laufener Weingärten. Ich freue mich, euch in dieser Konstellation heute am Mikrofon zu haben. Händler und Hersteller kommt ja auch nicht jeden Tag vor. Hallo erstmal. Ich freue mich, dass ihr da seid.
Hallo.
Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
Genau, auf meiner Seite aus. Vielen Dank.
Ihr habt mir zu Anfang des Gesprächs ja auch gesagt, dass bei euch die Weinvermarktung ja im Getränkefachgroßhandel sowie im Getränkeeinzelhandel zur absoluten Chefsache erklärt wurde. Also wenn ich jetzt da einsteige, wie groß ist denn jetzt bei euch der Absatzanteil bei dir, Christoph? Und wie groß ist denn so das Potenzial, was Wein und Schaumwein in den genannten Kanälen angeht? Vielleicht fängst du am besten mal an, Christoph.
Ich sehe der Absatzanteil bei uns aktuell noch gering. Der ist im einstelligen Bereich, wenn man es auf unserem AFG- und Bierbereich sieht. Und wenn ihr das aber seht, das Potenzial, was wir dahinter haben, mega Potenzial, sehe ich das nächsten Jahre im zweistelligen Bereich bei uns.
Okay, jetzt nochmal ganz kurz. Wenn ihr oder wenn du jetzt über euch sprecht, also ihr seid Finkbeiner, was macht ihr genau?
Wir sind Getränkefachmarkt. Wir haben 69 Märkte. In Ulmer Raum, Gastronomie, sage ich immer, ist bei uns als Hobby. Okay. Das muss man einfach so sehen, weil man muss ja überlegen, der Getränkefachmarkt ist halt ausgelegt auf Menge. Und wenn ich das sage, auf den Gastronomiebereich, wo jeder Gastronom seinen eigenen Wein bevorzugt, ist es so eine Sortenvielfalt, das können wir aktuell gar nicht abdecken.
Ja, und Christoph, also wenn ich mir das Konstrukt so anschaue, und dann komme ich auch gleich zu dir, Marian, ist es ja so, dass ihr sozusagen als Dachorganisation erstmal den Getränkefachgroßhandel habt, ne? Also GfGH Finkbeiner, und aber gleichzeitig dann auch 69 Filialen habt, das heißt Getränkeabhol- bzw. Fachmärkte habt, richtig?
Genau.
Und wenn ihr als Getränkefachgroßhändler unterwegs seid, seid ihr aber doch eher handelslastig und weniger gastronomielastig, richtig?
Genau, so ist richtig, ja.
Okay, so Marian, und du hast dir jetzt gesagt, du möchtest jetzt praktisch den Getränke-Einzelhandel sozusagen mit Wein noch glücklicher machen. Du hast eine Perspektive und hast gesagt, da geht was, oder?
Ja, das ist ein ganz spannendes Feld für uns. Wir als Weingärtnergenossenschaft mit nationaler Distribution als Laufener sind aber ganz stark verwurzelt im Bereich nördliches Württemberg, insgesamt Württemberg, aber im Norden und im Einzugsgebiet oder Vertriebsgebiet der Getränke Finkbeiner Gruppe natürlich ganz stark. Für uns ist das Potenzial daraus, ergibt sich daraus, dass wir beim Getränkeabholmarkt ja auch in der Regel keine Facheinzelhandelssituation haben wie in einem Weinfachgeschäft, sondern eher eine Situation wie im Lebensmittelhandel. Das heißt, die Kundinnen und Kunden kommen in den Markt, in dem Fall beim Getränkeabholmarkt, mit einer sehr guten Zufahrtmöglichkeit, mit Lademöglichkeit für Kisten und einer schnellen Kaufsituation, also konvenient. Und im Wein ist es so, das Weinsortiment ist sehr, sehr kompliziert. Der Lebensmittelhandel als klassischer LEH hat da in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, ordentlich Marktanteil gewonnen. Auch daraus, dass er die Weinsortimente ausgeweitet hat, hat also dort dem Facheinzelhandel einiges weggenommen, muss man sagen. Aber wir haben gesehen, gerade seit der Pandemie hat der Getränkeabholmarktbereich im Wein nicht nur deutliche Potenziale im theoretischen Sinne, sondern er hat sie praktisch auch ausgeweitet. Das, was Christoph auch sagt, er sieht da Potenziale. Wir sehen die, wir haben die auch teilweise schon heben können mit klaren Konzepten, also mit einem übersichtlichen Weinregal, was durchaus auch Kompetenzprofile haben darf, können wir gerne mal drüber sprechen, wie so ein Wein aussieht. Es darf nicht zu kompliziert sein, es muss gut erreichbar sein, es muss gar klar gegliedert dargestellt sein. Da haben wir eigentlich bei Finkbeiner ein Paradebeispiel, wie man dieses Segment bearbeiten kann, ohne dass es zu kompliziert wird oder auch, dass die Warengruppe dann zu einer Belastung wird letztlich.
Ja, jetzt haben wir ganz am Anfang auch so ein bisschen über Potenziale gesprochen. Also ich habe mal so ein bisschen nachrecherchiert und habe erfahren, dass in dem Bereich GAM der Marktanteil volumenmäßig so zwischen 7% und 9% liegen soll. Ja, und also habe mir auch erzählen lassen von einigen Marktkennern, die gesagt haben, also da sei schon ein Potenzial so zwischen 15% und 20% drin. Ist das richtig?
Absolut.
Absolut so richtig, Christoph. Okay. Ja. Und jetzt auch nochmal zum Vergleich. Ich weiß, dass so der AFG-Bereich so bei 40% oder 30-40% liegt. Bei Bier ist es, glaube ich, ähnlich. Aber da wäre natürlich so ein Sprung von 15% oder auf 20% wäre schon enorm. Ja. Jetzt einfach nochmal die Frage, wie hoch sind denn die Margen, die Verpackungseinheit jetzt im Vergleich zu Bier oder AFG, Christoph?
Gut, die Margen sind natürlich deutlich höher wie bei Bier und AFG, liegt aber auch daran, dass es auch eine höhere Kapitalbindung ist bei Wein und Schaumweinen.
Okay, das heißt also, Kapitalbindung, das heißt auch im Einkauf natürlich teurer ist.
Ja.
Genau, und dann verstehe, okay. Und so, jetzt habe ich ja die Frage, betrifft das dieses Potenzial sowohl den Gastronomie als auch den handelsorientierten Bereich oder ist das jetzt eher auf den Handelsbereich zu beziehen?
So wie ich vorher schon mal gesagt habe, ich denke, dass es an beiden Potenzial ist. Von einem ist das Potenzial, wo ich ja damals so Chefsache gemacht habe, wo ich immer noch sehe, dass ich muss die jüngere Generation zu unserem Getränkefachmarkt reinbringen. Weil man muss auch ehrlich sein, wir haben aktuell die Shopper 50 plus bei uns im Getränkefachmarkt. Ja. Und die Zukunft muss die jüngere Generation sein. Ja. Darum muss ich auch immer diesen Spagat, darum bin ich auch überzeugt, dass wir den Spagat im Getränkefachmarkt so schaffen werden, dass wir die ältere Generation, wo ihre 12-mal-ein-Liter-Flasche bevorzugt und die heutige Generation, die sagt eher, sie wollen lieber bunt, flippig, 0,75, die 1-Liter-Flasche ist Ihnen zu langweilig, den Spagat müssen wir hinkriegen. Und da denke ich mir, da haben wir die Potenziale auch. Im Gastronomiebereich, wo ich ja vorher schon gesagt habe, wo wir aktuell noch als Hobby sehen, ist das Thema, wo ich dann wieder den rüberschmeißen muss zum Jan, bei dir, die wo uns unterstützen müssen, dass die Gastronomie nicht komplett jede Gastronomie einen neuen Wein als Favorit hat.
Okay, jetzt haben wir über die Zielgruppen natürlich auch gesprochen. Ich weiß auch gerade in den Gams sind ja bevorzugt auch Männer. Es ist im LEH ganz anders. Ja, da sind ja, glaube ich, bevorzugt 75% Frauen, die dort einkaufen. Also auch da gibt es Unterschiede, ne, was jetzt auch die Geschlechter auch angehen. Aber jetzt generell an euch beide die Frage, wie kommt denn diese Absatzlücke, wie kommt das zustande, dass das so eine große Lücke klafft?
Ja, da kann ich gerne aus der Lieferantensicht mal etwas dazu sagen. Wir haben eben bei Wein eine Warengruppe, die zunächst mal, und der Christoph hat ja auch die Spannen referenziert, eine Warengruppe, die deutlich weniger aktionslastig ist als viele AFG-Warengruppen, aber insbesondere die Softgetränke, die Markensoftgetränke sind ja auch aktionslastig, aber bei Bier natürlich auch. Bei uns sind eigentlich die Stillweine deutlich weniger aktionslastig.
Kannst du mal eine Spanne nennen? Ich weiß, bei Bier kann es bis zu 80% sein, bei AFG 60%.
Ja, richtig. Also im Sinne der Absatz, Wertigkeit von Aktionen ist es so, dass im Sekt bis zu 80% des Umsatzes, 80% des Umsatzes mit Aktionen gemacht werden. Das sind ja bei uns im Stillweinbereich ist es umgekehrt, da sind es etwas über 20%. Das heißt, wesentlich mehr wird aus dem Regalgeschäft gemacht, ohne dass der Handel in dem Fall oder auch die Lieferanten mit WKZ-Leistungen dann dieses anfeuchten müssen. Der Handel verzichtet auf Spanne und die Lieferanten müssen hier mit WKZ-Beträgen reingehen. Das heißt, wir haben, Christoph hat es ja auch gesagt, beim Wein auf der anderen Seite auch eine niedrigere Drehzahl und damit war ja genannt Kapitalbindung. Ja. Und jetzt wird es spannend. Wir brauchen in den Weinregalen dennoch Drehzahl. Und hier sind wir ganz anders als ein Weinfachgeschäft, das auf die Sortimentsleistung, auf die Beratungsleistung anspielt und in ganz höherwertige Segmente geht. Da haben wir es auch oft mit Weinen zu tun, die dürfen ruhig, gerade im Rotweinbereich, die haben auch ein Lagerpotenzial. Da ist es auch nicht schlimm, wenn da eine Regalstandlaufzeit von 9 Monaten, einem Jahr oder vielleicht sogar 1,5 Jahren da ist. Im Lebensmitteleinzelhandel, und hier zähle ich jetzt mal den Getränkeabholmarkt klassisch dazu, da muss Drehzahl drauf. Mhm. Und hier haben wir das Thema, da muss man sehr, sehr aufpassen. Wir haben es schon mal genannt zum Eingang des Gespräches, eine zu breite Sortimentsleistung und zu viel Profilsortiment, also ganz hochwertige Weine, werden dann den Getränkeabholmarkt nicht glücklich machen, weil auch der Kundendurchlauf dann, wenn überhaupt, dann an Weihnachten mal dazugreift. Ich spreche jetzt von Weinen oberhalb von 15 oder 20 Euro. Wesentlich wichtiger ist dann tatsächlich ein profiliertes Weinsortiment, dass die wesentlichen Preissegmente vom Preiseinstieg bis, ich sage jetzt mal, 10 Euro abdeckt. Da dürfen wir durchaus auch mal regionalspezifisch sein. Gerade in den Weinbaugebieten und am Rande der Weinbaugebiete haben wir ja ganz, ganz viele regionale Lieferanten, die durchaus auch auf die Gams zugehen. Und der Christoph Bühler hat ja auch in seinem Beritt einige Weinlieferanten, die da ganz gezielt bei ihm auch rein möchten und da auch Erfolge haben, also regionale Weinlieferanten. Ich spreche jetzt nicht nur von den nationalen großen Kellereien.
Mhm. Ja, und Marian, wenn wir schon dabei sind, wie könnt ihr denn jetzt den Christoph unterstützen?
Ja, das sind mehrere Aspekte. Das eine ist die richtige Sortimentsberatung. Zunächst mal, ich denke, wir sind weit davon entfernt, im professionellen Weingeschäft oder auch im Getränkeabholmarktgeschäft Weine reinzudrücken mit irgendwelchen WKZ-Beträgen. Erstmal hat die Weinbranche gar nicht diese Mittel und sowas rächt sich auch. Also sprich, verkaufe, was du verkaufen kannst, einfach nur mit Druck. Das ist es nicht. Wir müssen
also WKZ nochmal übersetzt heißt der Werbekostenzuschuss.
Werbekostenzuschuss, ganz genau. Ja. Und mein Thema Chefsache ist ja das Thema Sortiment. Sortiment und Innovation. Also ich sage zweimal Sortiment, denn auch im Wein, wir haben eine gewaltige Bewegung in der Weinbranche. Wir haben jetzt einige Jahre nach dem Pandemie-Hype einen Rückgang im Weinmarkt. Das heißt, die Spreu vom Weizen muss getrennt werden. Wir haben durchaus Weine, die noch Potenzial haben. Ich nenne jetzt mal die Rebsorte Grauburgunder, die sehr, sehr stark wächst. Generell die Weißweine im deutschen Markt sind sehr, sehr, sehr stark am Wachsen. Aber auch Weine, und ich spreche es mal ganz gezielt an, die Fachweinwelt mag das gar nicht so gerne, aber ich sage es, halbtrockene Rotweine. Wir haben aus dem italienischen Segment, ich nenne mal die Rebsorte Primitivo, ganz oft halbtrocken ausgebaut, sehr süffige Weine, die sich zu absoluten Schnelldrehern entwickelt haben. Wir in der deutschen Weinbranche können solche Weine auch darstellen, nicht die Rebsorte Primitivo oder auch Zinfandel, wie er auch genannt werden darf, aber wir haben Weinkonzepte, wir dürfen durchaus Markenkonzepte da drauflegen und können eigene Konzepte entwickeln, die dann die Schnelldreher-Eigenschaft haben. Und ein Getränkeabholmarktbereich, um darauf zu kommen, wenn dort AFG, Bier und sozusagen die Kisten gekauft werden mit einer guten Zufahrtsmöglichkeit, also all die Leistungen, die ein Getränkeabholmarkt typischerweise bringt, warum soll es denn nicht so sein, dass die Kundin, der Kunde mit dem Einkaufswagen an einem profilierten Weinregal vorbeiläuft, das ein attraktives, gut gemachtes Sortiment darstellt und sagt, ja, dann kaufe ich auch meinen Wein. Bisher, ich sage jetzt mal, war das ganz oft die hintere linke Ecke, wo irgendeine Neonlampe auch noch ein bisschen hingestrahlt hat. Da hat man stiefmütterlich das Weinregal gehabt. Mhm. Und was wir bei Finkbeiner sehen in der Zusammenarbeit mit Christoph und seinem Team ist, die Weinabteilung, die umgebauten, die Weine sind in der Mitte des Marktes. Ich komme von der Kasse schon direkt auf die Angebote drauf zu. Es ist eine überschaubare Fläche, es ist hell, es ist nicht verstaubt. Es gibt Sonderplatzierungen, also klassisches Einzelhandelsmarketing. Ja, mein Gott, warum soll denn der Getränkeabholmarkt da dem LEH sämtliches Marktpotenzial überlassen? Das ist doch gar nicht nötig.
Ab wann habt ihr denn diese Strategie jetzt eingeschlagen? Weil ich sage jetzt mal so als GAM-Kenner, gehe ich jetzt nicht unbedingt in den GAM, um dort jetzt einen Wein zu kaufen. Ja? Also das ist so, wo ich sage, ist mir nicht so häufig und nicht so gut über den Weg gelaufen. Also wann kam bei euch dieser Wandel?
Vor ein paar Jahren, wo wir die ersten Märkte so umgebaut haben, das habe ich auch Marian letzte Woche mal erzählt, war das bei uns, wir haben ja das auch klassisch an der Wand wie normal präsentiert und haben gesagt, komm, wir probieren das mal direkt zentral an der Kasse oder hinter der Kasse zum Positionieren. Und wir hatten damals so einen Wow-Effekt. Wir haben es vierfach mehr verkauft wie zuvor. Liegt daran, weil viele Kunden zu uns gesagt haben, hey, ihr habt ja auch Wein.
Okay, und was war der Impuls, Christoph? Also hattet ihr jetzt einfach nur einfach Bock drauf oder habt ihr einfach bewusst mal die Marktforschung in die Hand genommen und habt gesagt, oh, da ist eine Lücke oder wie seid ihr da vorgegangen? Ist das ein Impuls gewesen
vorgegangen? Das war tatsächlich ein Impuls oder rational, wie man es auch so nennt. Es sind auch die Gegebenheiten von diesem Markt damals, wo das einfach ein bisschen im Eck versteckt war. Ja. Natürlich nur mit Displays noch abgeschirmt, wo der Kunde tatsächlich das vielleicht gar nicht wahrgenommen hat, dass wir Wein, Spiritosen und Schaumweine im Sortiment haben. Und zu dem Thema, wo Sie vorher gesagt haben, mit der Absatzlücke, nur kurz dazu, man muss auch sehen, die auch wenn sehr viele Männer bei uns einkaufen, die kaufen auch sehr viele Impulskäufe oder halt, sie kommen, kaufen ihr Kiste Bier und sehen, da gibt es heute einen Wein, den bringe ich meiner Frau mit. Und das müssen wir mehr spielen. Und das haben wir die letzten Jahre gesehen, wenn man dann auch ab und zu mal eine Aktion startet. Keine so übertriebene Aktion wie in LEH, sondern einfach klassisch nur mal präsentieren, nur ein Aufbau. Hey, wir haben einen guten Wein. Wir haben auch festgestellt, alles, was über 10 Euro geht, hat der Shopper eine Herausforderung, den Wein zu kaufen, weil dann möchte der Shopper eine andere Beratung haben.
Ja, kann
ich verstehen. Und dann geht er in einen klassischen Weingroßhandel und nicht in den Abholmarkt.
Aber das ist interessant, Christoph. Also wir sind da automatisch dann schon bei der nächsten Frage, weil wir reden natürlich auch über den Unterschied von gut sortierten Wein- und Schaumweinabteilungen. Ne? Wie ist das jetzt bei euch unter dem Aspekt der Profilierung und der Emotionalität beim Konsumenten? Also du hast ja praktisch das schon so ein bisschen angesprochen. Das macht was mit den Kunden, ne? Auch bei euch.
Ja.
Ja, das heißt also, ihr habt positive Effekte, oder?
Wir haben positive Effekte. Das Tolle bei uns ist ja wirklich, mit dem, wie der Marian vorher schon gesagt hat, der Kunde kann kommen, kann parkt unterm Vordach, schnell mit dem Einkaufswagen rein. Und was unser riesengroßer Pluspunkt ist, er wird nicht aufgedrängt, dass er ein Wein, Spiritose, Schaumwein kauft.
Da haben wir einen ganz interessanten Aspekt, wenn ich da gerade also ergänzen darf, was Christoph anspricht. Wir kennen das aus dem Weinfacheinzelhandel mit Beratung, kleinere Geschäfte. Da haben wir es ganz oft mit der sogenannten Schwellenangst zu tun. Also ich öffne die Tür, da ist möglicherweise sogar der Inhaber, das ist vielleicht sogar noch wohnortnah, den kennt Mann, Frau vielleicht auch, da gehe ich rein. Werde dann konfrontiert mit einem riesigen Weinsortiment, bekomme auch die Beratung, also ich meine das ganz positiv, ja, also all die Attribute und die Leistungskennziffern letztlich und die Leistungswerte, die so ein Facheinzelhandel erfüllt, nämlich Beratung, nämlich vielleicht auch eine Verkostung, eine Sortimentstiefe, alles schön und gut, aber ich komme da nicht mehr raus, ich muss da kaufen, ich weiß das, mehr oder weniger, das ist der moralische Aspekt im Getränkeabholmarkt und im Lebensmitteleinzelhandel, das ist ja letztlich der scharfe Wettbewerb zum Getränkeabholmarkt. Habe ich das alles nicht und das Gegen oder die Gegensituation ist die Belastung sozusagen, die der Kunde dann hat, also der Einzel, der Konsument hat, ist, dass er eben keine Beratung bekommt. So, und da sind wir jetzt bei dem Bereich. Erstens, in welchem Umfeld will ich mich bewegen? Wenn ich auf der klassischen Betonfläche oder auch im Industriefliesenboden mich bewege im Getränkeabholmarktbereich, wie genannt, in der dunklen Ecke am Regal, lieblos, dann schmeckt auch, sage ich mal, der Wein nicht so. Da habe ich auch nicht so eine hohe Preisbereitschaft. Wenn wir es so sehen, wie in den Finkbeiner Märkten neu, eine Fläche durchaus mit Parkettuntergrund oder ein parkettartige, sag mal, Atmosphäre, durchaus auch mal ein Deckenhänger runter, schön beschriftete Regale. In der Regel haben wir ja Länderregale, wo Ausland und dann Deutschland innerhalb Deutschlands, dann sage ich mal, sind wir nach Rotwein und Rosé sortiert, dann der Sektbereich. Heute, was dazu kommt, ist alkoholfrei im Block. All diese Themen, die kennen wir aus der Sortimentsstrukturierung Wein, die Sinn machen. Warum soll dies nur der Lebensmittelhandel profiliert machen? Das kann der GAM auch. Finkbeiner ist ja ein tolles Beispiel dafür, wie das geht. Und letztlich, und da ist jetzt meine Verantwortung als Lieferant und mit meinen Mitarbeitern da, was nicht geht, ist sozusagen nach oben grenzenlos Weine anbieten wollen und mit Druck, die dann letztlich nicht verkäuflich sind. Es muss darum gehen, wirkliche Schnelldreher mit einer kleinen Einschränkung, das durchaus auch im höherwertigen Segment, da darf durchaus der eine oder andere vielleicht auch Geschenkartikel dabei sein oder ein Genießerwein, gerade im Rotweinbereich. Sehr, sehr aufpassen muss man natürlich gerade auch mit dem Standort, wenn ich sehr, sehr aggressive LEH, profilierte LEH-Betreiber um mich herum habe, die auch im Wein sehr, sehr viel tun, dann wird es dann spannend und jetzt nenne ich auch nochmal ein Beispiel. Wir haben bei Finkbeiner auch durchaus unter unserer Marke laufender Exklusivartikel. Wir haben einen sehr, sehr erfolgreichen im Liter, Literflasche, also klassisches Württemberger, die Burgunder Literflasche Segment, einen Grau-Weiß-Burgunder entwickelt, den nur Finkbeiner hat, unter unserer Marke. Das ist so ein Beispiel. Da ist Finkbeiner nicht angreifbar. Also sprich, da ist er alleine im Wettbewerb. Also solche Themen, das können natürlich auch andere Weinlieferanten. Ich denke, Christoph, ihr seid da auf dem Weg, wo ihr euch definitiv abgrenzt, aber eben nicht, ich sag's mal so gemein, in Schönheit sterben, sondern mit tatsächlichen Drehern im Sortiment.
Ich finde natürlich auch den Ansatz sehr clever, lieber Marian, dass ihr praktisch für Finkbeiner eine Art Eigenmarke, ja, oder beziehungsweise eine exklusive Marke zur Verfügung stellt. Das ist, also ich sag mal, das ist eine klassische Win-Win-Situation.
Genau. Das war der Ansatz und das funktioniert. Und sowas muss unter ständiger Beobachtung stehen. Das eine ist aus der Lieferantenperspektive. Wir jetzt als Haus sind kein typischer Eigenmarkenlieferant für Eigenmarken des Handels. Währenddessen, Christoph, kannst du vielleicht nochmal erläutern, Finkbeiner ist sehr, sehr, sehr erfolgreich mit gerade im AFG-Bereich, mit der Finkbeiner-Marke, also mit der Handelsmarke. Wein ist das ein bisschen komplizierter generell. Bei Wein sind die Handelsmarken weniger stark, also wo wirklich der Händler draufsteht bei Wein, da sind es dann eher die generischen Rebsortenweine, ich sage mal einfach Riesling Baden beispielsweise, also als generische Angebote hier, wo der Verbraucher sich nur an den Rebsorten und an den Preis orientiert. Ja. Mhm. Das heißt, unsere Aufgabe als Hersteller ist zu schauen, wo ist mein Profil, mein Herstellerprofil. Bei uns ist es die Herkunftsmarke. Wir sind ja als Genossenschaft dann geprägt über unsere Herkunft laufen in dem Fall. Das ist eine bekannte Marke und darunter stehen dann bei uns durchaus auch Konzeptlinien, wie zum Beispiel der Lesestoff mit einer ganz eigenen Aromatik, aber auch Rebsorten. Und hier haben wir jetzt eine Spielwiese, wo wir sagen können, hier haben wir jetzt einen Partner, Finkbeiner, der in dem Fall eigene Rebsorten-Cuvées, das sind dann zweier Rebsorten, die wir da entwickelt haben, die dann tatsächlich nur dieser Handelspartner hat, wo er sich dann eben abgrenzt und wo er auch nicht immer den niedrigen Preispunkt abbilden muss. Dennoch, und jetzt komme ich nochmal zurück, es muss sich drehen. Also sowas macht nun gar keinen Sinn, wenn wir hier eine Exklusivmarke für einen Handelspartner anbieten, die dann eine viel zu hohe, ich sag mal, Regallaufzeit hat oder bei der auch Aktionen nicht funktionieren. Nee. Das macht keinen Sinn und deswegen nochmal mein Thema Chefsache ist Sortiment, Sortiment, Sortiment. Verstehe. Wir sind auch im Wein gezwungen und das machen wir aber auch gern. Das ist eines meiner größten Anliegen, Innovationen zu bringen, ob das neue Rebsorten, pilzwiderstandsfähige Rebsorten sind, Zukunftsweine, wie wir die nennen, ja, bei uns so ein Souvenir Gris beispielsweise, auch das. Hier habe ich ein neues Feld. Das kann ich aber allein als Hersteller gar nicht leisten, dies den Verbrauchern nahezubringen. Da brauche ich wieder einen Handelspartner und auch Getränkeabholmärkte, die diese neuen Rebsorten dem Verbraucher präsentieren. Also der sogenannte Angebotsdruck. Mhm. Ja, also wir müssen da aufpassen, dass bedingt, dass auch wenn wir Innovationen in der Weinbranche bringen, ich nenne jetzt mal den Souvenir Gris, der eine geschmackliche Typizität hat, sehr ähnlich wie der Grauburgunder. Das sind Rebsorten, die schmecken sehr vielen Verbrauchern. Das ist eine Aufgabe, die wir haben in der Weinbranche bei erheblichem Kostendruck, den wir haben im Pflanzenschutz, gerade im deutschen Weinanbau. Also Pflanzenschutz ist teuer, ist arbeitsintensiv und wir müssen hier in neue Rebsorten. So, wenn ich die vermarkten will, dann muss ich aber das klassische Marketing beachten. Also, was versteht der Verbraucher unter einem Wein? Zunächst mal, wenn er die Rebsorte nicht kennt, dann schaut er wieder auf den Absender. Das ist dann wieder der Marken Hersteller in dem Fall, bei uns ist es die Herkunftsmarke. Und letztlich schaut er dann auch, das ist das Thema Vertrauen in die Einkaufsstätte. Was hat denn mein Händler des Vertrauens? Und hier sind wir durchaus beim Getränkeabholmarkt. Wir müssen das gar nicht zu minder belichten. Wenn ich schon den Markt aufsuche, wenn ich den Weg auf mich genommen habe, wenn ich meinen Einkaufszettel habe, auf dem durchaus, und du hast es genannt, Pierre, auch das Thema Mitnahmeeffekte, Grillen. Ich mache eine Grillparty. Mhm. Da habe ich mein Bier auf dem Einkaufszettel, klar. Da habe ich mein AFG drauf. Gehört ja, dazu. Da gibt es bestimmt auch in der Familie oder bei meinen Gästen jemanden, der sagt, da brauche ich auch einen würzigen Rotwein dazu. So. Und warum soll denn der Getränkeabholmarktbereich auf das verzichten? Und das tut er eben nicht in dem Fall. Ich sehe da noch deutliche Potenziale. Ja. Da haben wir aber eine gemeinsame Verantwortung als Lieferanten und als Getränkeabholmarktbetreiber.
Jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Frage. Also wir reden natürlich auch immer, dass es sich schnell drehen muss. Jetzt würde mich mal Preiseinstieg und Preisobergrenze interessieren, wenn wir schon mal über Preise reden und Schnelldreher. Wo fängt es denn bei Finkbeiner an und wo hört es auf?
Gut, das Thema ist bei uns bei Finkbeiner auch, dass die Mischung macht, sage ich jetzt mal. Wir bei Finkbeiner, wenn wir jetzt reden mit Eigenmarke, Marke, Preiseinstieg, wir haben einen Preiseinstieg von 3,49. Das ist unsere Eigenmarke dann auch.
Bei Wein?
Bei Wein. Wir haben bei Wein auch Eigenmarken. Da wir ja über 90 oder circa 90 Eigenmarken Getränke haben und da der Umsatzanteil bei uns bei 37% liegt auf komplett alles, passt der Wein auch in unsere Sortimentsphilosophie rein. Dazu wird dann die Eigenmarke durch die Marken unterstützt. Okay. Und da ist das Preissegment zwischen 3,49, sage ich mal, als Einstieg. Und wir haben auch Weine über 9,99 €. Aber alles, was über 10-Euro-Marke, sage ich immer, springt, dann tut sich der Shopper schwer, über 10 Euro zu gehen. Weil wenn er über 10 Euro geht, erwartet er einfach eine andere Beratung.
Ja, aber es geht ja manchmal auch um das Thema Profilierung. Frage an euch beide auch, ja. Und da kenne ich den einen oder anderen Händler. Das ist auch manchmal bei der Spirituose so, dass er sagt so, ich stelle mir jetzt einen Kracher rein. Ja, also das ist so, was weiß ich, eine Spirituose von über 150 oder 300 Euro. Ja, ich lasse es mal so richtig krachen, damit der Kunde sieht, was ich kann und was ich habe. Kann man ja bei Wein auch machen, oder nicht?
Kann man bei Wein machen, sehe ich aber aktuell nicht bei uns angesiedelt für 50, 60 Euro. Da erwartet der Kunde andere Atmosphäre. Der erwartet nicht rein, raus. Der nimmt sich Zeit für diesen Wein.
Ja.
Er hockt sich hin, möchte beraten lassen, er möchte mal probieren, weil er kauft sich nicht einfach für 150 Euro eine Flasche Wein, sondern er will vielleicht vorher mal einen oder anderen getestet haben.
Naja, vielleicht wäre es irgendwie 40 Euro oder 50 Euro, das war jetzt übertrieben. Ne? Also es gibt ja, gibt ja richtig gute Weine, wo man sagt, also 30, 40 Euro ist ja auch nicht ohne, ne? Für einen Wein.
Ja, dennoch, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Frage stellt sich, was sind denn Flagships, wenn ich an den breiten Verbrauchermarkt denke, also den Markt, in dem Verbraucher einkaufen. Wir haben im Weinmarkt keinen klassischen Markenmarkt. Ich spreche immer davon, dass wir eher profilierte Weine oder markierte Weine haben. Eine Marke in dem Sinne, außer wenn wir vielleicht bei wirklichen Weinfans davon ausgehen können, dass ein Chateau Margaux bekannt ist oder ein Opus One aus Kalifornien oder ein Weingutkünstler aus dem Rheingau, sozusagen die Flagships der Region, ja, oder die Weltflagships. Da sprechen wir aber dann entweder von Regionskenntnis. Also da sind wir tatsächlich so, dass man vielleicht in Württemberg einige Flaggschiff-Betriebe kennt, einzelne Betriebe, die dann in der Abrundung nach oben auch die oberen Preispunkte abbilden, bis durchaus auch 40, 50, 60 Euro haben wir ja auch große Rotweine in Württemberg. Wenn ich das aber vergleiche mit dem Biermarkt, dann habe ich einen wesentlich höheren Werbedruck, damit auch eine freie Bekanntheit, klassisch im Markensinne. Ich sage das Beispiel immer in den Diskussionen, die wir in der Weinbranche haben, wenn ich völlig frei sozusagen in der Verbrauchermarktforschung auf die Straße gehe und frage, was ist die größte Rotweinmarke der Welt, Marke, da kommt sehr wahrscheinlich sowas raus wie Bordeaux. Und bitteschön, das ist eine Region, das ist keine Marke. Bordeaux gehört niemandem in dem Sinne, ja. Und den kleinen Schmankerl muss ich mir noch nehmen, wenn ich nach Weißwein frage seit einigen Jahren. Wir erleben es immer wieder in ungestützten Befragungen in der Weinbranche. Was ist die größte Weißweinmarke? Dann kommt Pinot Grigio.
Okay.
Also bitteschön, und da reden wir von der Rebsorte Grauburgunder, ja, das ist das italienische Synonym. Also da sieht man einfach nochmal, da reden wir von ein bisschen was anderem. Das heißt, da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Da kann ich nicht einfach sagen, da stelle ich mir eine Marke rein, die jeder kennt, die dann nach oben abstrahlt. Das ist nicht ganz so einfach. Da muss ich dann schon aufpassen, in welcher Region. Deswegen sage ich es nochmal, wenn ich ein Betreiber bin, der im bayerischen und im württembergischen Bereich unterwegs ist, wie jetzt Finkbeiner, dann kann ich durchaus regionale Profillieferanten dazu nehmen und die nach oben abrunden. Aber ich kann nicht davon ausgehen, dass ich, wenn ich zwei Sassicaia-Weine reinstelle für 200 Euro, dass die dann auch so gekauft werden, dass sie nicht wirklich verderben. Ja.
Aber da haben wir jetzt einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Und zwar ist mir das auch sehr häufig in Gesprächen über den Weg gelaufen, dass sehr, sehr oft auch bemängelt worden ist, dass das Personal warenkundlich nicht so gut geschult ist. Ja, also ich meine, Wein ist per se beratungsintensiv. Machen wir uns nichts vor, ist ja klar. Ne? Das heißt, du brauchst auch gut geschultes Personal. Du hast bestimmt jetzt nicht, Christoph, einfach mit dem Finger geschnipst und hast jetzt gesagt, so und jetzt, liebes Fachpersonal, verkauft ihr mal Wein. Das hat ja bestimmt nicht geklappt. Wie bist denn du da vorgegangen? Habt ihr Schulungen gehabt oder wie?
Anfang ist immer Schulung. Das A und O ist, dass der Gebietsverkaufsleiter, wo die Filialen von unserer Seite auch betreut, dass der schon die gewisse Schulung schon hat, weil dass er das auch dem Verkäufern auch vermitteln kann. Und es muss immer peu à peu, man muss auch immer dranbleiben, man hat ja auch wieder neues Personal zum Einarbeiten, man muss schon mit dabei sein.
Also ich weiß jetzt zum Beispiel bei uns im Rhein-Main-Gebiet hat jetzt der Globus, der ja nun für seine Weinabteilung bekannt ist, ja, eine Weinsommelier extra eingestellt. Ja? Also ne, die wurde extra ausgebildet und das ist ja schon mal eine Ansage. Ne? Also wenn ich das dann auch weiß, die machen dann mit der Frau, machen die dann auch noch Werbung im Prospekt. Das ist ja, auch eine Art der Profilierung. Ist das bei euch denkbar,
Christoph? Das ist denkbar, ja. Das sehe ich auch so. Aber das hat die nächsten Jahre, sage ich mal, wenn man dann das Potenzial steigern möchte. Weil auch ich glaube auch, dass die junge Generation, die unsere Zukunft ist im Getränkefachhandel, die möchten auch mal profiliert werden, wollen aussehen, da gibt es einen Wein souffliert, zum zeigen, wie funktioniert das. Dann geht es aber schon wieder in die klassische Thema, wo wir vorher gehabt haben, zur Verkostung. Und da sehe ich aktuell immer noch Herausforderungen für unsere Seite.
Okay. Wir als Branche dürfen das durchaus begleiten in der Weinbranche und da bin ich ganz froh. Wir haben als Brancheninitiative ja das Deutsche Weininstitut und dort haben wir ein Bildungsprogramm durchaus auch für den Handel. Es gibt zum Beispiel eins, greife ich raus, das ist der anerkannte Fachberater für deutschen Wein. Das ist eine zweitägige Schulung. Wir machen das auch in unserem Hause zusammen mit den Schulungsreferenten vom Deutschen Weininstitut. Dort werden ganz kurz alle deutschen Weinanbaugebiete erklärt. Da geht es nicht darum, in der Tiefe wie ein Sommelier den Verbraucher sozusagen zu bekehren oder auch in die Tiefe einer jeden Geschmackspräferenz einzusteigen. Ganz generell geht es ja ganz oft darum, wenn eine Kundin oder ein Kunde vorm Regal steht und sieht nun diese 400-500 Weine, die es durchaus im LEH gang und gäbe in der Breite und beim Getränkeabholmarkt sind es auch mindestens 200,
ja,
die da schon
erschlagen.
Dann wirst du erschlagen. So, und dann ist doch die Situation, dann stehe ich da und bin vielleicht gar kein Weintrinker, sondern soll für meine Familie, da sagt er, ja, bring einen Rot und einen Weiß mit. So, und dann habe ich generell ja erstmal die Orientierung auch nach Preis. Rot-Weiß war jetzt schon genannt. Und dann bin ich aber oft verloren. Und da kann es zum Beispiel helfen, wenn durchaus in einer guten Basisschulung ein Mitarbeiter auch im Getränkeabholmarktbereich ansprechbar ist. Und dann ist die Frage, ja, was mögen Sie denn? Ist denn eher so ein bisschen was Sommerliches, Einfaches gefragt oder darf es was Schwereres sein, im Rotwein beispielsweise? Auf so eine Frage kann man antworten. Da hat auch der Getränkeabholmarkt durchaus genügend Sortimentsbreite, um dann zu sagen, ja, in dem Fall sollte es vielleicht nicht ein Primitivo sein, wenn es ein leichterer Wein sein soll, den man ein bisschen kühlen kann auf der Terrasse. Mensch, da eignet sich doch ein deutscher Spätburgunder und da haben wir zum Beispiel 3. Und dann ist in dem Sinne kein Kaufzwang, dieses berühmte Schwellenangst erzeugen und ich werde da irgendwie bekehrt. Dann kann der Mitarbeiter kann sagen, guck mal, also das sind jetzt 3 Spätburgunder, das sind leichtere Rotweine. Da haben wir einen für 6, einen für 8, einen für 10. Der eine hat ein bisschen mehr Holz, wenn Sie sich vorstellen, so auf dem Mund. Das kann man so ein bisschen erklären. Da muss auch nicht direkt eine Verkostung erfolgen. Und wenn ich dann als Verbraucher sage, jetzt nehme ich den mal für 6 €. Also da wird in der Regel auch keine Produktenttäuschung erlebt, denn diese Erklärung, die ist stichhaltig, die ist wahr und das kann auch eine Verbraucherin und Verbraucher nachvollziehen. Ja? Also das heißt, eine Stufe höher wäre natürlich dann noch denkbar, ich sage jetzt mal auch bei Finkbeiner, wenn ihr mal, Christoph, mal sagt, wir machen mal eine Weinwoche und dann vielleicht auch 2 Lieferanten einladet, die dort mal eine Weinverkostung
anbieten. Ich wollte es gerade sagen.
Ja, ja. Das ist ja möglich, das ist auch dann unsere Aufgabe, euch da mal zu begleiten, denn dann erreiche ich ja auch Markenbindung. Natürlich, das kann man nicht ständig machen. Das ist ja auch eine Belastung für den Markt. Man muss wieder eine Fläche freiräumen. Aber diese 2 Themen hätte man also erstmal nochmal Basisschulung für die Mitarbeiter. Da kann die Weinbranche und muss die Weinbranche auch bereitstehen. Das tun wir auch. Und das andere ist dann tatsächlich Aktionsthematiken auf der Fläche. Gerne begleitet dann durch eine Aktion, wenn dann ein Sonderpreis da steht, das wissen wir, dann entsteht eine Mitnahmebereitschaft und da sage ich im Getränkeabholmarktbereich, da darf auch gerne mal ein Wein für 9,99 € dabei sein, der einen sehr hohen Stücknutzen hat. Da kommt dann auch, wenn ich so einen Wein mal auf die Zunge bekomme, bekommt dann am Samstagvormittag, da kommt auch mal, ich sage jetzt mal in der Grillzeit, gerade zusammen mit Grill, ein schöner Rotwein, der ein bisschen eine Würze hat, vielleicht eine Rebsorten-Cuvée, die muss auch nicht ganz trocken sein. Da gibt es Angebote, wo die Verbraucherinnen und Verbraucher durchaus zuschlagen und wo dann auch Drehzahl machbar ist.
Und was bei uns nur der Mitarbeiter unterstützt wird, ist bei uns an der Kasse. Weil wenn er den Wein 1 kennt bei uns, dann kommen schon die ganzen Produktdaten auch schon zum Lesen. Das gehört auch zur Schulung mit dazu, dass er sich auch bei der Einarbeitung, wo wir sehr intensiv begleiten, auch damit auch in Berührung kommt.
Okay. Und also was ich auch ganz oft sehe, auch gerade jetzt bei den Regalen selbst, da gibt es ja teils auch entweder anhand der Regale auch Erklärungen. Ja, also es gibt manchmal auch an den Preisschildern schon Erklärungen, für was dieser Wein denn auch geeignet ist. Also dass dann draufsteht, das ist für einen Fisch geeignet, das ist für Pasta geeignet. Also auch das ist ja eine Information, die weiterhilft. Arbeitet ihr damit auch, Christoph?
Arbeiten wir auch. Wir arbeiten aber auch mit kleinere Aktionen, wie zum Beispiel, das einfach heißt, er ist vegan oder er ist ein Biowein. Auch solche Sachen, wo bei uns die Shopper auch danach fragen sehr.
Jetzt was ganz wichtig ist, das hast du vorhin auch gesagt, Marian, ne, man braucht ja auch so ein bisschen Weinkunde und Weinkompetenz in der jeweiligen Region. Ne? Man kann ja nicht immer das gleiche Konzept überall ansetzen. Das geht ja gar nicht. Ne? Also wenn ich jetzt, wir haben über Profilierung auch gesprochen, ne? Wenn ich jetzt sage, ich biete jetzt einen Wein für 40 Euro an, dann setze ich aber auch voraus, dass wir dort auch eine Klientel haben, die das dann auch einzuordnen weiß und zu schätzen weiß. Ne? Das geht ja nicht überall. Wie geht ihr da jetzt konzeptionell vor? Seid ihr da individuell oder sagt ihr, wir gehen da mit der Gießkanne rüber?
Nein, das darf natürlich nicht sein, Peer, das ist ja ganz klar. Wir haben, wenn ich jetzt mal über den nationalen Bereich, ich meine, die Getränkezeitung berichtet ja natürlich national, wir sprechen gerade ganz stark in dem Einzugsbereich Finkbeine über Bereich Süddeutschland.
Genau.
National kann ich zum Beispiel sagen, wir haben so ein bisschen eine Nord-Süd-Achse. Im nördlichen Bereich sind zum Beispiel durchaus die halbtrockeneren Weine eher beliebter. Wir haben da auch in Richtung Ostdeutschland, die neuen Bundesländer. Das heißt, wir haben da als Weinbranche, wir müssen uns da ein bisschen schon spezifisch verhalten auf die großen Regionen. Wenn wir näher reinzoomen und dann in die Weinbauregionen gehen, dann, ich nenne mal das Beispiel Rheingau, mit einem ganz, ganz hohen Rieslinganteil, wo man eben säurebetonte Weine und tatsächlich die Rebsorte Riesling kennt, dann weiter über Rheinhessen-Pfalz in diesen Regionen, da ist ja auch der Weinkonsum höher und da ist auch im Getränkeabholmarktbereich das Thema natürlich zu verfolgen. Das ist ja ganz klar, wenn ich mich im Bereich Pfalz bewege als GAM-Betreiber, dann brauche ich ein Pfälzer Sortiment, weil das ist nun mal vor Ort und wenn ich im fränkischen Bereich bin, dann muss ich durchaus meine Boxbeutel abbilden und da brauche ich einen Schwerpunkt im Bereich Silvaner. Nochmal aber, wir müssen da aufpassen, Als Lieferanten natürlich, wir wollen dann unser einzelnes Produkt und unser einzelnes Sortiment, also Profil des Herstellers. Da entsteht natürlich ein Verkaufsdruck. Ja, wir haben ja nun mal die Erzeugung und wollen hineinverkaufen. Für den Handelspartner geht es um Durchverkauf. Ihm kann es eigentlich egal sein. Er hat ja in der Regel keine Beteiligung am Weingut oder an der Genossenschaft. Also ihm geht es um Durchverkauf. Und letztlich sind wir dann dabei, das Ganze funktioniert nur, wenn man da aufpasst, dass man eben sowohl die schneller drehenden Segmente abbildet, die nicht unbedingt, ich hatte es ja schon genannt, mit einem Aktionsmarktanteil von nur etwas über 20% im Wein. Ganz oft braucht der Wein nicht den Aktionsdruck, braucht er nicht, ja. Dennoch, ich muss schauen, dass ich auch Sortimente habe, die sich schneller durchdrehen. Das sind dann eben Preispunkte oder auch typische Rebsorten, die gut laufen. Ich hatte schon mal den Grauburgunder genannt als Trendrebsorte, jetzt schon seit einigen Jahren. Da ist es durchaus sinnvoll, nicht nur einen zu haben. Ich nenne das mal als Beispiel.
Okay. Wie sinnvoll ist denn, was auch das Thema Beratung am Point of Sale angeht, am POS, wenn ich jetzt über sogenannte Multimedia-Tools rede, da gibt es ja manchmal auch solche Geräte, elektronische Weinberater. Ist das okay? Ist das sinnvoll oder nicht?
Also ich persönlich finde es sinnvoll. Wir haben sie aktuell noch nicht, weil es uns die Software noch nicht gibt. Aber das ist angedacht für die Zukunft. Weil ich denke auch, dass auch der Kunde, wie wir vorher schon mal gesprochen haben, der Kunde will jetzt nicht unbedingt, dass er Verkäufer, Verkäuferin hinter ihm steht und sagt, er muss einen Wein oder darf einen Wein kaufen, sondern er kann sich auch in Ruhe mal anschauen. Mhm. Und wie wir vorher auch gesprochen haben, dass sehr viele Männer bei uns in Getränkeabholmärkte gehen. Die möchten dann lieber auch mal in Ruhe den Wein angucken. Und wenn die dann, sage ich mal, iPad in der Hand haben, wo am Regal steht und sie können ihr Produkt einscannen und das alles selber anschauen, ich denke, das wird schon auch die Zukunft sein.
Also ich sehe das, ich habe das schon gesehen bei Ludwig von Kapf, ja, die ja diese Fachmärkte auch haben. Ne? da ist das ja gang und gäbe, ne? Also dass man entweder auf der einen Seite einen kompetenten Weinberater hat, der absolut professionell ist, in der Regel sind es dann Sommeliers, und dann hast du natürlich sogenannte Multimedia-Regale, ne? Wo du dann teils dann auch Displays hast, und dann wird über Weine werden dann elektronisch Bewegtbilder dann gezeigt von irgendwelchen Marken, also es werden praktisch, da passiert auch Storytelling am Regal, ne? Und das ist ja auch verkaufsfördernd, oder würde das eher den Kunden überlasten, Marian?
Nein, das überhaupt nicht. Wir kommen da in eine Welt, wo das Informiertheitsbedürfnis und die Informationsgewinnungsmöglichkeit aber auch sehr leicht zu erfüllen ist. Also das Bereich Pad oder Handy war schon genannt. Das eine ist die Multimedia-Möglichkeiten, wenn ich sie als Hardware in den Markt stelle. Da gibt es durchaus sehr, sehr gute Beispiele. Und das andere Beispiel ist, dass wir als Hersteller, das ist unsere Aufgabe, man kann heute Weinetiketten abscannen, die Handys und natürlich haben die Möglichkeit, über die eingebaute Software schon Etiketten zu erkennen. Und dann ist es unsere Aufgabe in der Branche dann auch in der Findbarkeit als Hersteller, beispielsweise wenn ich bei uns einen laufenden Wein einscanne, dass ich relativ schnell auf eine vernünftige Homepage komme, wo, und in der Regel ist das dann am Ende die Hersteller-Homepage, in der sehr, sehr leicht und sehr schön dargestellt für alle Formate, für alle, ob das Handy mobil ist oder ein Tablet oder ein PC zu Hause, wenn ich das nochmal nachrecherchiere, dann erkennbar ist, wie ist der Wein gemacht, wo kommt er her, was sind die Besonderheiten, was sind Rezepte zum Beispiel. Auch das im Getränkeabholmarkt, kaufe ich mir Wein für zu Hause. Vielleicht steht er dann irgendwann mal da und denke, Mensch, was wäre dann ein schönes Essen dazu, wenn ich jetzt dann mal diesen Wein anbieten will, dass ich da sehr, sehr schnell was finde. Also das ist die Verantwortung des Herstellers, des Lieferanten in dem Fall. Der Handelspartner kann als Brücke eine Technologie bereitstellen. Kann er machen. Und das fängt ja schon damit an, dass er bestimmte Weine in der Aktion auslobt zu. Es wurde schon genannt zu Themen, ob das jetzt an Weihnachten ist, dann sind wir im Bereich Geschenkartikel, ob das dann zu den Festlichkeiten im Mai ist, die diversen Familienfeste, die kirchlichen Feste, die wir da haben, oder dann auch thematisch einfach Grillweine zum Grillen, dass ich die dann herausstelle. Und dann durchaus, das kann auch einfach mal ein Deckenhänger sein. Ja, Barbecue plus Punkt, Punkt, Punkt. Und dazu, jetzt sage ich es einfach mal, ein laufender Lesestoff. Zack. Ja, weil der passt. So, passt. Und oder unser Marktleiter empfiehlt vielleicht auch nochmal ein Thema, dieses Persönliche. Wenn wir davon sprechen, dass beispielsweise auch im GAM-Bereich, Christoph hat es erwähnt, dann im Bereich des Führungspersonals, zumindest wenn es der Marktleiter ist, der mal eine Schulung hatte, was ganz stark zieht und was sehr, sehr erfolgreich funktioniert, ist, wenn tatsächlich eine Person, die muss es im Markt geben, sagt, Mensch, den Wein habe ich probiert und den empfehle ich. Also sprich, die Marktleiterempfehlung, mein Lieblingswein zum Grillen. Und das darf dann ein deutscher Wein ist, darf hoffentlich, sage ich als deutscher Hersteller, aber es darf durchaus auch mal ein italienischer Wein sein, natürlich. Das führt aber definitiv zu Abverkauf.
Also das ist eine Kundenbindung, Christoph, ne?
Genau, also sehe ich auch so. Aber aktuell sehe ich trotzdem so viel Media zur Überforderung dem jetzigen Shoppers. Für die heutigen Jungen, darum sage ich ja zur Chefsache, dass mir die Jungen die Zukunft sind, dass die zu uns in Getränkefachmarkt kommen, ist es bestimmt lukrativer, macht mehr Spaß, wenn sie das angucken können, auch im Surfen, im Handy die Sachen angucken. Aber der klassische aktuelle Einkäufer, der möchte, wie wir vorher gesprochen haben, eine Beratung auch haben. Ja, möchte auch vom Marktleiter auch beraten werden und persönlich und nicht nur medial.
Also ich weiß sogar bei manchen Weinfachgeschäften, dass du sogar mit dem Handy auch direkt vor Ort schon shoppen kannst, also du es direkt bezahlen kannst. Geht ja auch. Ja. Ne? Also es geht ja über die Beratung hinaus. Ne? Die sagen schon, hey, du stehst vom Weinregal, kannst du gleich bezahlen. Ne? Also wenn du willst, bezahlst du schon. Und es verkürzt natürlich auch Wege und Zeit. Ne? Also auch das ist die Zukunft, gehört ja auch dazu. Jetzt lass uns nochmal über das Thema Sortimentspflege und Lagerhaltung sprechen. Ne? Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Du hast ja vorhin auch über eine gewisse Lagerbindung gesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kompliziert ist das aus eurer Sicht, Christoph? Was das Thema Sortimentspflege und auch Lagerhaltung angeht. Müsst ihr da gucken, auch was was Zeiten angehen. Ich weiß nicht, ich bin da jetzt auch ein bisschen Laie. Weiß nicht, ob es jetzt beim Wein speziell ein MHD gibt, Marian, das musst du mir sagen.
Nur bei alkoholfreiem Wein, ja.
Alkoholfreiem Wein muss man auf MHD gucken. Wie wir jetzt heute mehrmals schon erwähnt haben, wichtig ist, dass die Produkte, wo wir im Markt haben, schnell sich drehen.
Okay. Dass da kein Patina drauf liegt, also kein Staub, wie du es vorhin schon gesagt hast.
Ja. Aber das Thema ist, wenn es sich schnell dreht, und da ist jetzt wieder, kommt Marian wie ich auch ins Spiel, dass wir das richtige Sortiment auch haben. Für unsere Shopper, die älteren Shopper, das 12-Mein-Liter-Gebinde, aber auch das lukrative, neue, bunte Design mit 6x075. Und das ist für uns die größte Aufgabe. Darum sage ich auch jedes Jahr, im Jahresgespräch auch, ich muss nochmal, wir gucken uns das Sortiment an. Mhm. Macht es Sinn, dieses Sortiment so behalten, oder wir denken komplett anders und ich drehe komplett das Rad und ersetze die Literware mit 0,75?
Ja, kommen wir mal zum Chancen-Nutzen-Verhältnis. Marian, an dich gerichtet die Frage, wie siehst du das, wenn jetzt der GfGH, sprich der GAM, mit einem spezialisierten Weinfachhändler in Konkurrenz tritt? Ja, ich habe auch schon gehört jetzt, dass der Außendienst großer Weinhäuser die Gastronomie zum Beispiel auch direkt bedient. Ja, wie siehst du das?
Ja, wir haben da so ein bisschen Besonderheit im Weinsortiment. Es ist dir sicherlich auch schon begegnet. Wir haben in der Gastronomie durchaus, ich kann das auch nachvollziehen, das Interesse, dass man beim Wein anders als bei den anderen Getränkewarengruppen auf eine Exklusivität setzt. Also da, wo der Gastronomiebetrieb, der profiliert sich zunächst mal mit seinem Standort, mit seinem Design, also der Örtlichkeit, mit der Speisekarte. Die ist damit verbunden. Also warum gehe ich dorthin? Was ist das für ein Küchenprofil? So, und begleitend dazu ist dann die Frage, wenn ich dann weinorientiert bin, haben wir ganz oft den Fall, dass die Gastronomie durchaus ein Sortiment sucht, das der Nachbar nicht hat und das es möglicherweise auch im Lebensmittelhandel nicht gibt. Mhm. Da ist er anders, im AFG-Bereich, da ist er offen, da gibt es auch Verträge und im Bierbereich auch, gibt es auch Verträge, da sind dann durchaus bekannte Biere. Seltenen Fall ist es dann eine ganz kleine lokale Brauerei, was ich natürlich durchaus nachvollziehbar finde, aber meistens ist man da weniger avers. Ja? Aber der Gastronom sucht dann eine Besonderheit. Dann muss ich natürlich ein Getränke Fachgroßhandel, jetzt sprechen wir über den Großhandel, überlegen, will ich sowas bedienen? Christoph hat ja schon erklärt, das ist ein kleines Segment, nur jetzt bei Finkbeiner.
Bei Finkbeiner, ja.
Die Getränke auch Fachgroßhändler, die speziell die weinaffine Gastronomie beliefern, haben ein riesiges Sortiment, weil sozusagen jeder Gastronom will seinen eigenen Wein, den möglichst niemand anderen kennt. anderes kennt. Ob das immer so erfolgreich ist, da will ich mal ein bisschen Fragezeichen dran machen. Da habe ich also auch schon ganz große Fehler gesehen und dann haben wir letztlich in der Gastronomie auch das Thema alte Weine, Weißweine, die kein Lagerpotenzial haben, die dann 3 Jahre alten Weißburgunder, den möchtest du bitte auch nicht haben, selbst wenn er vernünftig gelagert war, der also dafür nicht gemacht wurde. Also sprich, sich in Nischen austoben ist manchmal der Fall. Dazu braucht es dann aber einen speziellen Getränkefachgroßhandel. Der Getränkeabholmarktbetreiber und der Großhändler oder Verleger, der auch Abholmärkte betreibt, sollte aus meiner Sicht dann anders denken. Er darf regional sich differenzieren, darf regionale Winzer natürlich auch im Sortiment haben, aber im Grunde muss er auch das Weinsortiment wie das AFG und das Biersortiment bedienen. Er muss nämlich auf Drehzahl schauen.
Ja,
und sich da zu verkünsteln, unbekanntesten Weinen, damit sie eben unbekannt sind. Und das bedingt ja dann wiederum, dass ich eine Beratung habe im Markt, den hat der GAM nicht, das ist auch nicht sein Profil, dass er tiefstens im Detail über die Weine berät. Das heißt, wir haben nochmal eine Unterscheidung. Nochmal, Zweiteilung im GfGH, im Großhandel, durchaus weinorientierte Getränkefachgroßhändler, die dann aber ein breites Sortiment haben müssen und auch eine ordentliche Beratung für den Gastronom haben müssen.
Genau.
Oder die andere Orientierung, so sehe ich im Moment Finkbeiner, eher GAM-orientiert und da muss es um Drehzahlen gehen. Und wir müssen als Hersteller jeweils schauen, wo ist unser Profil, Was kann ich abbilden? Bin ich eher ein größerer Betrieb, der auf Drehzahl, das ist in meinem Fall der Fall. Unsere Marke ist nun mal eher bekannt, auch wenn ich alle Einschränkungen mache gegenüber der Bekanntheit einer Weinmarke. Auch wir als Laufener, trotz nationaler Distribution, haben natürlich nicht die Bekanntheit wie ein Krombacher Fernsehbier, sage ich mal. Das ist eben nicht so.
Naja.
Wir haben 8000 Betriebe, übrigens ganz interessant. Die Weinbranche hat etwa 8000 Vermarktungsbetriebe und Christoph, ich glaube, es ist auch so im Gambereich. Wir sprechen von etwa 8000 Betrieben in Deutschland.
Genau, zwischen 8 und 9000 sind das. Ja, genau.
Das also interessant, das heißt, wir sind sehr, sehr vielfältig aufgestellt. Ja. Mhm. Wir haben einen sehr, sehr, kann man sagen, atomistischen Wettbewerb. Da muss man eben schauen, wo profiliere ich mich.
Ja. Ja, für mich war das auch ganz wichtig, jetzt auch, dass du, danke für diese Unterscheidung, Marian, dass das Geschäft halt am GfGH halt nicht vorbeigeht, ne? Weil es gibt ja große Weinkellereien, die sagen, hey, komm, also was schert mich der GfGH? Im gastronomieorientierten Bereich vor allem, ja. Ich gehe direkt zum Gastronom, ja, und der GfGH bleibt außen vor. Auch da natürlich die Frage, was ist besser? Ja.
Da muss dann der Winzer in dem Fall oder die Kellerei sich das überlegen. Wenn ich in den GfGH übergehe, habe ich natürlich, ich muss dann eine entsprechende Mannschaft aufstellen, ich muss die Logistik bereitstellen, dafür muss ich sorgen. Das sind ja die klassischen Funktionen, die ein Großhandel hat, dass er zum Beispiel Logistik klarstellt, dass er die Fakturierungsdienstleistung bringt. Der muss aber dann auch eine gewisse Beratungsdienstleistung haben. Wenn ich daran vorbeigehe, habe ich aber höhere Systemkosten für mein eigenes System, also für meinen eigenen Betrieb. Mhm. Will ich das machen? Ich bin davon kein Anhänger. Es gibt Betriebe, die haben sich das Profil geschaffen, also als Hersteller, Weingüter oder auch kleinere Kellereien, die das ganz gezielt machen, den GfGH umgehen. Ein generelles Erfolgsrezept dafür gibt es aber nicht. Also das würde ich sagen, das ist nicht der Fall. Generell im deutschen Getränkemarkt, deutschen Weinmarkt würde ich sagen, es hat schon einen guten Grund, warum es Getränkefach-Großhändler gibt.
Da lacht doch das Herz von Christoph, oder? Wenn er das hört.
So höre ich das gut. Gerne.
Ja, jetzt nochmal eine Abschlussfrage, die mich auch interessiert. Wir haben ja auch über Marken und natürlich auch über Eigenmarken gesprochen vorhin. Was ist denn besser? Eigenmarke oder Marke oder muss man beides haben?
Wie ich vorher schon mal gesagt habe, die Mischung macht's. Wir brauchen, wie wir vorher gesagt haben, den Preiseinstieg, sage ich mal, splitte ab mit unserer Eigenmarke und ich habe auch ein Mittelpreissegment und dann brauche ich auch die starken Marken, wo unser Sortiment dann abrunden.
Okay. Jetzt Christoph nochmal auch so einen Blick in die Zukunft. Du hast jetzt auch gesagt, dass ihr euch auf jeden Fall noch mehr auf dieses Segment auch konzentrieren wollt. Ja. Welche Ziele habt ihr euch denn jetzt auch im Weinbereich für die Zukunft gesetzt? Für die, ich sag mal, mittelfristig, ja, für die nächsten 3 Jahre?
Gut, mittelfristig haben wir die Zukunft gesetzt, dass wir noch moderner werden, noch innovativer werden.
Also moderner heißt auch, was die Ausstattung der Märkte angeht?
Ausstattung der Märkte plus Ausstattung der Produkte.
Okay.
Wie wir schon gesagt haben, unsere Zielgruppe muss oder ist die jüngere Generation und die müssen wir mitnehmen.
Okay, also das heißt einfach…
Oder nicht nur mitnehmen, sondern wir müssen sie abholen, dass sie zu uns in den Getränkefachmarkt kommen.
Deswegen heißt er ja auch so, ihr Getränkeabholmarkt.
Genau.
Genau. Wie kann man das erreichen, Marian? Wie kann man da vielleicht auch den GAM noch weiter unterstützen von eurer Seite
aus? Ja, das eine ist, ich hatte es schon mal genannt, das ist ja die Schnittstelle, wenn ich im Bereich der Sonderfüllungen, also nicht der Eigenmarke, die dem Handel gehört, sondern tatsächlich die Herstellermarke, die aber auf den Handel ein besonderes, sag mal, eine Alleinstellung ermöglicht. Bei uns sind das jetzt Rebsortenweine, die wir speziell in dem Fall für Finkbeiner herstellen. Es gibt aber auch durchaus dann nochmal Mischformen, wo der Handelspartner sehr, sehr viel stärker involviert ist und dann sagt zum Beispiel eine eigene Weinstilistik, also kommt, haben wir auch Partner, die kommen zu uns in den Keller und sagen, wenn ich von euch einen Grauburgunder nehme, mit einem vielleicht besonderen Ausstattung, die nicht eine Eigenmarke ist, sondern auch so etwas wie exklusiv für einen Handelspartner, dann möchte ich den haben. Wir haben zum Beispiel einen Sauvignon Blanc mal entwickelt. Sauvignon Blanc ist ganz oft im trockenen Bereich. Ein Handelspartner hat gesagt, ich habe da eine Kundschaft, ich möchte eine aromatische Rebsorte, Sauvignon Blanc als Aromasorte, möchte ich aber gern im feinherben Bereich haben, also nicht trocken. Dann werden solche Konzepte entwickelt, ganz, ganz speziell. Und unsere Leistung muss dann sein, diesen Wein auch dauerhaft verfügbar zu machen. Also in der Kellerwirtschaft zunächst mal die Weinbereitung, Önologie. dann in der Ausstattung stimmt man sich dann ab. Die Bandbreite ist eben groß. Von der klassischen Eigenmarke des Handels, in dem Fall bei euch Finkbeiner, Christoph, steht ja Finkbeiner drauf, ganz, ganz klar. Ganz oft ist das dann erstmal der Preiseinstieg bis zum Mittelpreis. Und bei uns auf der profilierten Seite als Hersteller, wir möchten natürlich unsere Herstellermarke nach vorne bringen und sind da aber auch immer wieder zu Innovationen gezwungen. So der Markt auch im Wein dreht sich schnell. Auch wenn wir so atomistisch sind, wie wir es schon festgestellt haben, wir haben einen erheblichen Wettbewerb und da müssen wir auch vorne dranbleiben. Am besten sind immer solche Lösungen, wie wir sie dann entwickeln mit dem Handelspartner, der uns sagt, ich habe da einen Trend, ich sehe da einen Trend und auf den Trend springe ich, und so haben wir es jetzt mit Finkbeiner gemacht.
Okay, und ist Finkbeiner praktisch jetzt so, der Pilotmarkt für euch, für die laufende Weingärtner?
Naja, wir haben bei Finkbeiner ein sehr, sehr hohes Potenzial, kann ich ja da ganz offen sagen, Christoph. Wir haben einen deutlichen Absatz- und Umsatzsprung gemacht in der Kooperation mit euch. Und das ist mir natürlich ein Anliegen. Also zunächst mal ist es relativ nah noch im Einzugsgebiet bei uns. Wir haben in natürlich im ganzen, im deutschlandweiten Geschäft durchaus andere Schwerpunkte. Generell ist die Größe eines Weinbaugebietes, wir sprechen jetzt in dem Fall von Württemberger Wein, natürlich ausschlaggebend. Rheinhessen als noch viel größeres Weinbaugebiet oder Pfalz ist national viel bekannter. Allein die generelle Weinbaugebietsherkunft. So. Und was wir im Moment zusammen leisten können bei Finkbeiner, ist das anbieten, was in unserer Region im Einzugsgebiet eben gut läuft. Und da müssen wir uns aber auch permanent anpassen. Ich hatte schon genannt, den Trend bisschen aus dem Rotwein raus, mehr in den Weißwein. Das erfordert eine Sortimentsoptimierung. Und wir haben uns das vorgenommen, machen das auch regelmäßig jedes Jahr. Die berühmte Renner-Penner-Liste. Da sind wir im Wein manchmal so ein bisschen avers und sagen, ja, das ist alles viel langfristiger bei uns, aber davon müssen wir uns verabschieden. Also die Situation, ich beschreibe das auch für mein eigenes Haus so, die Schlagzahl muss erhöht werden. Das ist ja mein Thema, Innovationen und die Drehzahl, also ich sprich die Sortimentsüberarbeitung, ist bei uns Chefsache.
Klar. Okay. Meine Herren, ich glaube, andere werden das Gespräch bestimmt auch hören und werden die Ohren spitzen, was man mit Wein alles machen kann. Und dass da offensichtlich ganz viel Musik drin ist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und Wünsche für die Zukunft auf jeden Fall. Viel Spaß mit der Kategorie Wein und gutes Gelingen. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Danke.
Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.